Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionaljournal Basel mit diesen Themen. 120 Meter Türme auf dem Campus. Auch der Basel Pharmakonzern Novartis strebt die Türe. Kein Sparprogramm, aber höhere Eintrittspreise. Das Theater Basel stellt den neuen Spielplan vor. Und Rückbesinnung auf Ziel vom Gründer. Unser Wochengast ist der Lukas Fäsch von der Christoph Merian Stiftung, der in diesen Tagen den 125. Geburtstag feiert. Das Wetter, es gibt ein sommerliches Wochenende. Am Mikrofon Hans-Rudi Schär. Wenn man von Basler Pharma und Höhe geredet hat, dann hat man bis jetzt Trost gemeint. Novartis hat auf ihrem Campus bis jetzt nicht mehr als 40 Meter hoch gebaut. Das soll sich jetzt aber ändern. Roland Schnetz.
Novartis will hochhausen. Sie plant auf ihrem Campus beim Voltaplatz Häuser, die bis zu 120 Meter hoch sind. Das ist so hoch wie ein Chemie von der Kehrichtverbrennungsanlage. Konkrete Baupläne gibt es allerdings noch keine, sagt Martin Batzer, der Leiter Zentrale Dienste von Novartis.
Also gedanklich sind wir so, dass wir jetzt einmal die Kapazität insgesamt angeschaut haben und auf die Bedürfnisse, soweit das überhaupt machbar ist, etwa 20 Jahre vorausgedacht haben. Mit diesen Hochhäusern haben wir eine Kapazität insgesamt auf dem St. Johann von grössernordnung 13.500 Arbeitsplätzen. Das entspricht im heutigen Bestand von Mitarbeitenden, die wir haben in der Rheintalwerk.
Und die Mitarbeiter, die jetzt noch an verschiedenen Standorten sind, sollen dann später alle auf dem Campus arbeiten. Schon einen Schritt weiter ist die Planung von drei anderen Hochhäusern, die allerdings nur 65 Meter hoch werden und an der Rheinseite vom Campus gebaut werden. Sie verändern das Stadtbild und man sieht sie gut von der Mittleren Brücke aus. Eins von diesen drei Häusern planen Herzog und de Meuron. Im Erdgeschoss gibt es ein Restaurant, das auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein soll. Der Regierungsrat Hans-Peter Wessels freut es, als die Bevölkerung so doch noch ein bisschen Campusluft schnuppern kann und die Rheinpromenade aufgewertet wird.
Ich denke, zu dieser Lösung hat sicher auch beigetragen, dass das ein Basler Architekturbüro ist. Ich glaube, Herzog und de Meuron wissen sehr genau, was Rheinufer für die Basler Bevölkerung bedeutet. Sie haben ja auch ihre Büro ein paar hundert Meter rheinaufwärts dort und kennen die Rheinlage von dem her bestens. Ich denke, sie werden auch selber ab und zu in diesem Restaurant verkehren und bin aber auch überzeugt, dass das auf einen hohen Anklang wird stoßen in der Basler Bevölkerung.
Beliebt wird sicher auch die neue Uferpromenade, die bei der Dreirosenbrücke anfängt. Bis jetzt sind dort im Hafen Schiff gelöscht worden und hoch in Silo gestanden. Lang hat es danach ausgesehen, als ob die Promenade nur bis zur Landesgrenze direkt am Rhein gebaut werden kann. Die französische Umweltbehörde, die Real, hat die Verlängerung aus Sicherheitsgründen zuerst nicht bewilligen. Gespräche mit der Dreal und der Chemiefirma BASF haben jetzt aber Bewegung in die festgefahrene Situation gebracht. Der Martin Batzer von Novartis.
Dreal hat akzeptiert, dass die technischen Verbesserungen von Seiten der BASF jetzt so sind, dass man den Uferweg gefahrenlos weiterziehen kann bis nach Hüningen. Es braucht jetzt noch eine Dokumentation, die noch eingereicht werden muss, damit das Dreal dann formell kann auch die Bewilligung erteilen kann. Wir erwarten die in Grössenordnung 2 Monate spätestens zu haben.
Und dann wird es möglich, auf der Grossbasler Seite am Rheinufer entlang mit dem Velo bis auf Hüningen zu fahren oder auch zu Fuss über die Landesgrenze bis zur Dreiländerbrücke am Rhein entlang zu flanieren.
In der beiden Basel sind, wie in der übrigen Schweiz, im April wieder weniger Menschen arbeitslos gewesen als im Vormonat. Im Stadtkanton liegt die Quote noch bei 3,4% oder knapp 5'000 Personen. Das sind fast 400 weniger als im März. Und in Basel-Land sind noch 2,9% ohne Arbeit. Die Zahl der Arbeitslosen beträgt knapp 5'400, 360 weniger als im Vormonat. Auch Gemeinde Binigen fordert die Abschaltung vom Elsässer AKW Fessenheim. Der Gemeinderat hat entschieden, dass er die entsprechende Resolution vom Trinationalen Atomschutzverband TRAS mit unterzeichnet. Binigen hat seinen Anteil an Atomstrom in den letzten Jahren immer weiter reduziert. Der liegt jetzt noch bei 7%, wo nächstes Jahr auch noch durch ökologischen Strom ersetzt werden soll. nicht abgeschaltet werden soll der kleine Reaktor, den die Universität Basel für den Unterricht betreibt. Der Reaktor sei etwa 20 Stunden im Jahr in Betrieb und sein Gefährdungspotenzial könne nicht mit dem von einem Atomkraftwerk verglichen werden. Das schreibt die Basler Regierung auf zwei Vorstösse aus dem Grossen Rat. Die Universität hat sowieso vor, den Reaktor nur bis 2016 zu betreiben und dann zurückzubauen. Das entsprechende Konzept existiere bereits seit Jahren. Die bürgerlich-demokratische Partei Basel-Land, BDP, unterstützt die Kandidatur von Elisabeth Schneider für den Ständerat. Die CVP hat Elisabeth Schneider gestern am Parteitag nominiert. Elisabeth Schneider ist die einzig wählbare bürgerliche Kandidatin, schreibt die BDP dazu in einer Mitteilung, womit sie indirekt sagt, dass der SVP-Kandidat Kasper Bader für sie nicht wählbar ist. Knapp 48% der Besitzer von einem Theaterabonnement wohnen im Kanton Basel-Stadt, gut 52% im Kanton Basel-Land, Stand April 2011. Erfahren tut man diese Zahlen aus der Antwort der Basler Regierung auf einen Vorstoss aus dem Grossen Rat. Auf Gemeinden aufdröselt, steht natürlich die Stadt Basel mit Abstand zuvorderst. An zweiter Stelle kommt Allschwil mit fast 500, vor Riefen und Binigen mit gut 400 Abonnements. Weiter in der Rangliste kommen dann die anderen Unterbaselbieter Gemeinden: Alesheim, Bottmigen, Rheinach, Münchenstein, Oberwil und so weiter. Ob diese Abonnementen auch in der nächsten Saison am Theater treu bleiben, das hängt unter anderem vom Spielplan ab. Und den hat das Theater heute vorgestellt. Es ist bewusst kein Sparprogramm, aber nach der Ablehnung der Subventionserhöhung durch den Kanton Basel-Land gibt es ab dem Herbst höhere Eintrittspreise, vor allem für das obere Publikum. Da kostet der gute Platz dann zum Beispiel 115 statt 101 Franken. Wo das Theater Basel steht und was es alles vorhat, dazu der Peter Buri.
Die Saison 2011-12 ist gerettet. Dank der Überbrückungshilfe von 1,5 Millionen Franken, die die Basler Regierung beschlossen hat, aber auch dank der Spendenaktion von Moritz Sutter und der Batz. Und dann soll zusätzlich auch über den Billettverkauf mehr Geld reinkommen. 13% teurer werden die Karten für die Opernproduktionen, die ja am meisten Aufwand brauchen. 6% teurer werden die Plätze im Schauspiel. Aber es gibt auch eine soziale Abfederung. Neu bietet das Theater eine Platzkategorie für Leute mit kleinem Portemonnaie an, die sogar günstiger ist als die billigsten Plätze von heute. Inhaltlich schöpft man in der letzten Saison unter dem Opernchef Dietmar Schwarz und dem Schauspielchef Elias Perig noch einmal aus dem Vollen. So gibt es im Musiktheater wieder ein eigenes neues Stück von Christoph Martaler, ein Carmen vom Star Calixto Bieto, ein Dvorak mit jungen Kräften, aber auch eine Barockoper Ariodante vom Händel. Der Saisonauftakt macht der Wozzeck vom Alban Berg. Zum ersten Mal steht im Theater der Dennis Russell Davies am Pult, der Chefdirigent vom Sinfonieorchester. Schauspiel bringt wieder ein aktuelles Stück von Dennis Kelly, ein Ingmar Bergmann-Projekt, bewährte Titel vom Ibsen, vom Schnitzler und vom Thornton Wilder, aber auch Klassiker. Der Werner Dückeli inszeniert sein alter Liebling Eugène Ionesco, die Unterrichtsstunde, ein Stück, das in Paris seit 60 Jahren nonstop läuft. Während die Bühnenbildnerin Anna Fibrock sich auch wieder ein eigenes Projekt lässt einfallen. Und zum Thema Utopie ladet das Theater Basel aufs Drehspitzareal, dafür gibt es nichts mehr im Römertheater von August. Die Schwerpunkte im Ballett sind eine Uraufführung von Richard Verloc zur Musik von Henry Purcell und eine politisch zugespitzte Romeo und Julia-Choreografie aus Frankreich. Für ein Education-Programm schafft das Ballett mit dem Kanton Jura zusammen. Auch ein Familienstück, ein Stück mit Jugendlichen und noch manches anderes ist geplant. Und während der Kunstmesse Art gastiert der Kultregisseur Robert Wilson mit einer internationalen Produktion über die Künstlerin Marina Abramović, die im deutschen Sprachraum sonst nie gezeigt wird. Wer denn ab 2012 die Sparte Musiktheater und Schauspiel leiten soll, ist noch offen. Und offen ist auch, wo das Theater dann nach der vorläufigen Überbrückung finanziell wird stehen. Das ist für die Planung, aber auch für die Suche nach neuen Spartenleitern natürlich ein massives Handicap für den Direktor Georges Delnau. Für die Zukunft hofft das Theater auf eine Aufstockung der Subventionen, was politisch noch in den Sternen steht. Warum es das aber verdienen, das will das Theater Basel auch gerade in der nächsten Saison noch einmal kräftig zeigen.
Der Peter Buri mit einer Standortbestimmung vom Theater Basel. Regionaljournal Basel auf der RS1, es ist jetzt 20 vor 6, wir kommen zu unserem Wochengast. Christoph-Merian-Stiftung CMS feiert in diesen Tagen ihren 125. Geburtstag. Die CMS ist von Basel so wenig wegzudenken wie die grünen Trämmli oder der Zolli. Sie hat in dieser langen Zeit unzählige Projekte initiiert und betreut im sozialen, kulturellen und allgemeingesellschaftlichen Bereich. In dieser Zeit hat sie die Hinterlassenschaft von Christoph Merian verwaltet, wo sich schon so zu seiner Zeit stark sozial engagiert hat. Die CMS feiert das 125-Jahr-Jubiläum unter dem Motto «Das Salz in der Suppe», wobei man anschauen darf, dass mit dem Salz die CMS selber gemeint ist. Ich habe von Lukas Fesch, dem Präsidenten der Stiftungskommission der CMS, wissen, wer denn mit der Suppe gemeint ist.
Suppe ist die ganze übrige Gesellschaft, kulturell wie sozial. Das Motto ist nicht ganz unbescheiden, aber wir sind der Auffassung, dass ohne Christoph-Merian-Stiftung wäre Basel doch um einiges ärmer, eben so eine Suppe ohne Salz.
Also Fader.
Fad, genau.
Wobei Salz ist eine heikle Zutat. Wenn man zu wenig drin tut, ist es fad, wie gesagt, und wenn man zu viel drin tut, ist es versalzen. Ist das manchmal eine Gratwanderung, die Funktion, die sie haben?
Also da haben wir natürlich bei uns sehr viele Fachleute, die bei dem Metapher zu bleiben, sehr gut können kochen, die wissen, wie viel Salz es braucht, wie viel Salz es verträgt, sowohl im sozialen als auch im kulturellen Bereich von Basel.
Aber es gibt doch einige Schnittstellen mit dem Staat. Ist dort manchmal noch heikel? Wo fängt der Staat an, wo fängt die CMS an?
Ja, auf den ersten Blick mag das so scheinen. Auf der zweiten gibt es da eigentlich praktisch keine Reibungsflächen. Wir haben uns so abgesprochen, dass wir eigentlich nie Staatsaufgaben übernehmen. Wir dürfen eigentlich immer nur Sachen machen, die der Staat nicht kann. Sei, weil es nicht seine Aufgabe ist, oder sei, weil er, und dann kommen die Ausnahmen, allenfalls eben auch die Finanzlage oder die Politik das nicht zulassen.
Ist das immer so klar? Was ist eine Staatsaufgabe und wo fängt das freie Feld an, wo die CMS kann oder sollte oder sogar müsste einspringen?
Also selbstverständlich ist das nachher in der Detailabwägung nicht immer so ganz klar. Es gibt viele Projekte, wo wir wie ein Labor sind. Wir sind einmal wie eine Werkstatt. Was kann der Staat nicht machen? Beim Staat geht in die Mühle mal eher langsam. Es muss immer auch zuerst eine politische Abstützung finden. Und die CMS springt da manchmal auch in ein Gebiet, zum Beispiel bei der Frühförderung von Kindern. Er wird dann langsam in den Übergang zu staatlichen Aufgaben geht, in Richtung Einschulung. Dort hat Christoph-Merian-Stiftung Pionierarbeit geleistet. Das sind wirklich Sachen, wo wir neue Ideen entwickeln für Integration, für Armutsbekämpfung. Und wenn es dann so weit ist, aber dann kann es durchaus sein, dass es eine Staatsaufgabe ist.
Ist die CMS manchmal auch fast ein bisschen Lückenfüller?
Nein, wenn wir im Staat zusammenarbeiten, wenn wir nicht eigene Projekte machen, was wir meistens machen, dann ist es eine Public-Private Partnership mit dem Kanton zusammen. Zum Beispiel eine Sozialfirma, die wir jetzt gerade auf die Beine stellen, wo DOC heisst, das ist im Dreispitzareal, oder zum Beispiel mittags ist im Waisenhaus, wo wir den Raum geben, wir den Küche geben, aber der Kanton übernimmt die ganze restliche Aufbereitung und Vorsorge von dieser ganzen Mittagstischgeschichte.
Sie haben jetzt vorher zum Beispiel den ganzen Bereich Integration angesprochen. Da gibt es ja zum Beispiel das Projekt Lernen im Park für Migrantinnen. Von der CMS wäre das nicht eine klassische Staatsaufgabe aus dem Bereich Integration?
Doch, aber das ist gut, das ist auch ein wunderbares Beispiel von dem, was ich vorher angetönt habe. Das hat entstanden als wirklich ganz niederschwelliges Projekt, wo Frauen im Santi-Hans-Park rumgesessen sind mit ihren Kindern und dann ist jemand auf die Idee gekommen. Das war der Verein Johanna gewesen, ursprünglich, wo dann dort die Frauen am Boden zusammengesucht hat. Man hat mit einfachsten Mittelkindern gespielt und man hat dann eine Frau ein bisschen Deutschkenntnis und andere Kenntnisse in unserer Kultur beibringen. Und aus dem heraus hat sich dann das Lernen im Park entwickelt. Aber das kann ja der Kanton kann ja das nicht einfach so machen, dass man da gerade eine Schulhaus baut für das. Aber sie haben recht, letztlich, diese Art von Integration geht nachher in eine Staatsaufgabe über. Nur kann der Staat den Anfang so nicht schaffen allein.
Das heisst, wenn es CMS nicht gäbe, würden die Frauen auch heute noch in diesem Park hocken und kein Deutsch können?
Ich hoffe es nicht, aber ich befürchte es, ja.
Der Christoph Merian, also der Stifter selber, ist ja eher misstrauisch gegenüber dem Staat gewesen. Das hat durch auch das Ganze so angelegt, klar trennt finanziell vom Staat, also von der Staatskasse. Sie sind heute von der Bürgergemeinde und nicht von der Einwohnergemeinde beaufsichtigt. Wie wichtig ist die Autonomie heute noch für die CMS?
Das wiederum ist eben, hängt wieder zusammen mit Ihren Eingangsworten, dass der Christoph Mehr ja selber eine sehr gegenüber dem Staat große Zurückhaltung ausgegeben hat. Er hat zum Beispiel obwohl auch der erste Schweizer war, sagt man, auf jeden Fall der grösste Landbesitzer von der Schweiz in seiner Zeit. Er hat ja in seinem ganzen Leben nie ein öffentliches Amt angestrebt. Und das hängt mit seinem Misstrauen zusammen, dass er das nicht wollte, dass am Schluss einfach sein Vermögen quasi ins Staatsschatulle verschwindet und einfach zur Deckung von Staatsaufgaben hergezogen wird.
Das ist die Erklärung, warum es so ist, aber wieso ist es für Sie heute als CMS wichtig, dass es immer noch so ist?
Aha, das ist darum wichtig, weil wir als Christoph-Mehrer-Stiftung jedes Jahr regelmässig 11 Millionen ausschütten. Wir müssen unseren Partnern, wir müssen Planungs- und Budgetsicherheit geben, wir müssen verlässliche Partnerin sein. Und wir müssen in einer Gassenküche zum Beispiel, wo 50'000 Essen im Jahr ausgeht, da können wir nicht sagen, jetzt machen wir es mal ein Jahr und dann schauen wir mal, wie es nächstes ist. Und wir müssen ja dann eine gewisse Sicherheit geben, wo über die Tagespolitik ausgeht. Und darum ist es wichtig, dass man da nicht ständig einmal 180 Grad Drehungen gemacht in Bezug auf die Strategie oder auf Projekt.
Sie haben vorher gesagt, CMS versteht sich ein bisschen als Labor. Es hat gerade die jüngste Zeit, hat immer wieder und gerade die jüngste Zeit wieder Kritik gegeben. Das mal auf Seite der SVP, die gesagt hat, CMS ist ein Kostentreiber, die reisst Projekte an und irgendwo stossen sie ab und der Staat muss sie übernehmen. Mhm.
Ja, das ist eine moderne Legende, die sich hält, keine Ahnung von, dass immer kommt. Aber wir haben das untersucht, verlässlich untersucht und von externen Untersuchern 60% von unseren Engagements sind langfristig. Also langfristig meinte ich 5, 10 und noch mehr Jahre. Und wenn Sie daran denken, also 60% ist enorm viel, denn wir brauchen auch noch immer einen gewissen Freiraum für wiederum die Experimente, Labor, Werkstatt, neue Ideen ausprobieren. Also wenn wir 100%, wenn wir jedem Destinatär 100% von unseren Ausschüttungen garantieren wollen, dann sind wir blockiert, dann können wir nie mehr etwas Neues machen. Vielleicht darf ich noch zwei, drei Beispiele nehmen, die wirklich schlagend sind. Ich meine, das K5-Kurszentrum wird schon unendlich lang unterstützt, muss auch das weiter unterstützen. Plus-Minus-Schuldenberatung ist ein Dauerprojekt. Gassenküche, Union im Glei Basel. Also wie gesagt, 60% sind langfristige Engagement und von Anschieben und so, das kann gerät sein.
Aber es gibt Projekte, wo Sie von Anfang an sagen, das schieben wir jetzt an, 2 Jahre, 3 Jahre, was auch immer. Und da manövrieren Sie sich ja, je nachdem, kann man vorstellen, auch in ein Dilemma, in Sie sehen, das kommt gut, aber es ist noch nicht so weit, dass man es selbstständig machen kann, zum Beispiel, oder man hätte keinen neuen Partner gefunden. Das sind doch schwierige Situationen.
Also im Vertrag nachher mit dem Destinatär wird ganz klar festgehalten, in jedem Fall ist es ein einmaliger Beitrag, ist es langfristig, ist es mittelfristig, ist es nur eine Übergangslösung, das wird immer klar kommuniziert und das wissen unsere Destinatäre und da sind wir immer absolut transparent und in aller Regel wird das auch mit unseren Partnern beim Kanton voraus schon abgesprochen, wer was übernimmt und wie lange wir das machen wollen. Aber wenn es etwas längerfristig ist, wo wir den Betrieb finanzieren müssen, dann werden wir eigentlich immer dabei bleiben und es auch in unserer Hand behalten.
CMS finanziert die Projekte vor allem aus Grundstücken, aus Liegenschaften. 1500 Mietobjekte habe ich gesehen auf der Homepage, 340 Grundstücke im Baurecht und dazu 900 Hektar Land. Das ist, wenn ich richtig gerechnet, das sind das 9 Quadratkilometer, das entspricht einem Viertel von der Fläche vom Kanton Basel-Stadt. Das ist eine riesige Verantwortung, die Sie hier tragen eigentlich.
Das ist eine grosse Verantwortung. Die Christoph-Mehrer-Stiftung ist immer noch der grösste Grundbesitzer von der Schweiz. Die Wälder sind aber nicht alle in Basel. Die sind viel auch im Jura und Leuenburg und so weiter. Rämelwald. Also wir haben auch sehr viele ausserkantonale Forstbetriebe und Wälder, die wir auch unterhalten.
Es sind ja nicht nur Wälder, es ist auch, ich denke jetzt an Dreispitz zum Beispiel. Der Dreispitz, das ist ein Riesenareal. Es ist jetzt auch gerade das Projekt vorgestellt worden, was man dort aufgleisen will. Neue Wohnungen, ja. Zusätzliche Arbeitsplätze. Der Dreispitz ist aber auch ein Gebiet, das einen Freiraum darstellt. Das ist ein sehr aktuelles Stichwort gerade im Moment. Ich denke an die Besetzung vom Kinderspital am letzten Wochenende. Sieht sich die CMS bei dieser Forderung nach Freiraum angesprochen, weil sie eben die Reserve hat?
Wir fühlen uns angesprochen. Wir gehen dem Thema von Freiraum sehr ernst nachgehen und wir versuchen da auch einen Beitrag zu leisten. Der Dreispitz als Objekt, als riesen Gebiet da draussen, ist im Moment ein lebendiger Wirtschaftskörper. Da draussen sind im Moment 4'000 Arbeitsplätze und die Transformation von dem Industrieareal in ein gemischtes Wohn-, Gewerbe- und Schulareal, das passiert quasi am offenen Herz. Also es ist kein Brache dort. Es liegt nicht frei oder leer, wo man einfach könnte sagen, das wäre jetzt ein Freiraum. Das geht dort eigentlich nicht. Es ist wirklich, wenn man dort rausgeht, dort brummen 40 Tonnen rum von der Logistik. Dort ist bereits Bauplatz für Infrastruktur, die Grünen und Freiflächen werden neu gemacht. Sie fangen jetzt an zu bauen für die HGK. Also dort ist eigentlich kein Raum. Aber wir haben selbstverständlich von uns aus schon Zwischennutzungen organisiert, Zwischennutzungen initiiert, unter anderem das Oslo 10, das jetzt dann aufgeht, wo sie die Kunstintervention. Dann haben wir gerade jetzt, heute Morgen, in der Stiftungskommission eine Start-up-Akademie abgesegnet, wo wir für junge, kreative Leute Möglichkeiten geben, wenn sie eine kreative Firma gründen. Kreopolis im Gundelinger Feld, das ist also eine kreative Opolis, das ist schon, das sagt, das ist ein ganz grosser Freiraum. Dann Medona ist ein Ort. Wir haben die Freizeithalle im Brückenkopf oder der Rosenbrücke aufgestellt. Auch einigermaßen freier Raum.
Aber das sind doch Freiräume, die in dem Sinn organisiert, überwacht, kontrolliert oder was auch immer sind. Das entspricht ja nicht unbedingt dem, was jetzt hier als Forderung oder als Bedürfnis rausgekommen ist im Zusammenhang mit der Besetzung vom Kinderspital.
Mhm. Also, wir brauchen natürlich einen Ansprechpartner, wo wir auch können mit dem verhandeln, wo wir können gewisse Rahmenbedingungen abmachen, denn wir haben ja überall auch Nachbarn und wie gesagt, im Dreispitz gibt es gar keine Brachen, wo das könnte machen und darum braucht es eine Mindestorganisation, also so frei die auch ist, aber eine Mindestorganisation, einen Ansprechpartner müssen wir immer haben und das haben wir auch in der Regel.
Das heisst, das ist fast ein Widerspruch in sich. So ein freier Raum, der dann wahrscheinlich nach den Vorstellungen von den Leuten, die das fordern, müsste selbst verwaltet sein, eine eigene Dynamik können entwickeln, das widerspricht praktisch der Zielsetzung von der CMS, die nicht einfach zur Verfügung gestellt, sondern auch involviert wird.
Ja, oder anders ausgedrückt, wenn jemand auf einem Freiraum eine gute Idee hat und die uns vorlegt, dann ist die CMS sicher die Letzte, die nicht schaut, ob sie da nicht etwas machen kann dafür. Aber wenn es der umgekehrte Weg geht, dann wird es natürlich schwierig, wenn man zuerst den Raum frei macht und dann etwas entwickelt. Wir brauchen eine gewisse Planungssicherheit auch auf dem kreativen Sektor. Und wie gesagt, alle, die gute Ideen haben, die kommen auch zu uns. Wir haben ja pro Jahr, ich weiß nicht, 2.000 bis 4.000 Gesuche für alles Mögliche. Und da hat es auch sehr viele solche Projekte unter, die sehr unkonventionell sind. Und da schauen wir das immer trotzdem sehr genau an und versuchen auch kreativ zu helfen und etwas Positives daraus zu entwickeln.
Aber gerade die konkrete Adresse, jetzt, wo Sie könnten an die Gruppe mehr oder weniger sagen, da wäre etwas, da könnte man darüber reden, das sehen Sie jetzt nicht.
Das sehe ich jetzt aus den vorher genannten Gründen nicht, nein.
CMS ist ja, wie gesagt, 125 Jahre alt. CMS ist in einer Zeit entstanden, wo der Staat noch sehr viele Lücken hinterlassen hat. Heute ist es sogar umgekehrt, eigentlich ist es omnipräsent, darum hast du halt die Forderung wieder nach Freiräumen. Inzwischen sind viele von diesen Lücken geschlossen. Ich denke jetzt zum Beispiel an eine AHV, an eine Arbeitslosenversicherung. Wie hat sich in dieser ganzen Zeit das Profil verschoben?
Das Profil von der Kirchhoff-Meyer-Stiftung hat sich in den letzten 50 Jahren, vielleicht so wie der Schauis, einfach rein von der Literatur auch, von einer Stiftung, die sich eigentlich mit Stadtentwicklung und so beschäftigt hat. Denken Sie daran, man hat über mehr als ein Jahrzehnt hat man sämtliche finanzielle und personelle Ressourcen hat man in der Restauration vom Dalbenloch, wo ja wunderbar rausgekommen ist, geworfen. Wir haben auch heute wieder, sind wir noch dort, wir haben das Papiermuseum inhaltlich, wie auch baulich, machen wir einen Lounge, also da sind wir immer noch engagiert. Aber das war früher so Tätigkeit gewesen, mehr so im Sozialen, mehr so punktuell. Und heute eigentlich haben wir uns zurückbesonnen auf das Testament von Kirchhoff Meyer, wo an erster Stelle die Linderung von Not und Unglück nennt. Und das ist unsere eindeutige und absolute Priorität. Wir sind heute ein Unternehmen im sozialen und kreativen Bereich. Und das werden wir auch sein. Und das ist unser Schwerpunkt.
Ist das ein bisschen ein Spiegel von der Gesellschaft? Die Stiftung ist entstanden in einer Zeit, wo, wie gesagt, der Staat viele Löcher hinterlassen hat, gerade im sozialen Bereich. Dann haben Sie jetzt eine Phase angesprochen, wo man sich können leisten, Sachen wie Talbroch zu restaurieren. Und jetzt kommt man wieder mehr zu der sozialen Not. Ist das so ein bisschen der Ausdruck von dem, wie sich die Gesellschaft entwickelt? Dass halt das Bedürfnis heute wieder grösser geworden ist?
Das ist gut möglich. Wir sehen einfach, dass wir, obwohl wir alle, die ganze Gesellschaft schafft ja daran, aber wir dann halt leider die Armut und Not nicht ausradieren. Die wird immer grösser. Im Staat fehlen immer mehr Mittel, um das zu korrigieren. Und da ist halt der Einsatz für die sozial Schwächsten, das ist wirklich der Punkt, wo der Christoph Merja Stiftung am Herzen liegt.
Und das ist keine Staatsaufgabe. Da wären wir wieder am Anfang vom
Gespräch. Jawohl. Ja. Ja. Es gibt Gebiete, wo der Staat Schwierigkeiten hat, das zu übernehmen. Ich denke zum Beispiel an die soziale und medizinische Not von Sans-Papier. Es geht jetzt gar nicht darum, ob die illegal da sind oder nicht, aber wenn man Kinder sieht, mir berührt das. Kinder, die nicht in die Schule können, die nicht einmal zu einem Doktor können, wenn sie krank sind, weil die Eltern Angst haben, dass sie nachher verpfiffen werden und ausgewiesen werden. Das ist vom humanistischen, vom menschlichen Standpunkt unerträglich. Und da sind wir aufgerufen, mindestens im medizinischen Bereich, diesen Leuten mindestens einmal eine anständige Versorgung zu garantieren.
Das heisst, ein Rheinuferweg, wo ja etwa vor 10 Jahren sehr aktuell war bei Ihnen, wo dann durch das Bundesgericht nachher mal abgewiesen worden ist, der passt nicht mehr in das Profil hinein. Das heisst, wenn er jetzt wieder kommt, sind Sie da nicht mehr mit dabei.
Zu diesem Thema äussern wir uns nicht mehr.
Das sagt Lukas Fesch, Präsident der Stiftungskommission der Christoph-Merian-Stiftung, die in diesen Tagen ihren 125. Geburtstag feiert. Informationen zum Jubiläumsprogramm finden Sie auf der CMS-Homepage merianstiftung.ch. Und auch das Gespräch, wie alle unsere Beiträge, finden Sie ebenfalls im Internet zum Hören oder zum als Podcast abladen unter regionaljournal.ch. Regionaljournal Basel auf DRS 1. Es ist 6:03, hier mal das Wichtigste von dieser Sendung kurz gefasst. Novartis will in die Höhe bauen. Geplant sind bis zu 4 Hochhäuser mit einer maximalen Höhe von 120 Meter. Konkrete Pläne gibt es allerdings noch keine. Anders ist das bei Hochhäusern, die Novartis direkt am Rhein bauen will. Die sollen zwar nur 65 Meter hoch werden, aber auch von der mittleren Brücke aus gut sichtbar sein. Kein Sparprogramm, dafür höhere Eintrittspreise, vor allem bei der Oper. So will das Theater Basel in die neue Saison steigen. Auf dem Spielplan, wo das Theater heute präsentiert hat, stehen über 30 Premieren. Als Publikumsmagneten wirken sollen Namen wie Werner Dückelin, Christoph Martaler oder Calixto Bieto. Wie es Wochenende wird, weiss Christine Jutz von SF Meteo.
Der Abend ist warm mit rund 21 Grad und trotz der klaren Nacht wird es nicht mehr so kalt. Die Tiefstwerte liegen morgen am Morgen bei rund 9 Grad. Morgen Samstag gibt es nochmals einen sehr sonnigen Tag. Es hat praktisch keine Quellwolken, nur gerade ein paar wenige Schleierwolken dann am Nachmittag. Auch morgen bleibt es weiterhin trocken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 27 Grad. Am Sonntag bleibt es ziemlich sonnig, hat dann allerdings schon etwas mehr Wolken. Schon am Morgen kann es einmal ein bisschen bewölkt sein, dann tut es aber wieder auf. Am Nachmittag mit den Quellwolken nur eine kleine Regenwahrscheinlichkeit. An den meisten Orten bleibt es trocken und die Waldbrandgefahr darum immer noch gross.
Und das ist es für heute vom Regionaljournal Basel mit dem Hans-Rudi Schär am Mikrofon. Nächster Sendetermin ist morgen oben um 5:30. Vorher hören Sie aber noch das.
Regional diagonal, die Woche quer durch die Schweiz. Morgen mit einer billigen Problemlösung, die durchkommt. Viele Firmen schaufeln nämlich sogenannte schwierige Angestellte mit psychischen Problemen einfach ab. Zu der Invalidenversicherung. Erkenntnis aus Basel. Wir gehen in St. Galler Wiestannental. Dort hat man vor genau 100 Jahren dafür gesorgt, dass es in der Schweiz wieder Steinböcke gibt. Eine Spurensuche. Und wir treffen wirbelige Senioren. Ein pensionierter Freiburger Polizist revolutioniert mit einem Erfindungs-Lottospiel. Und eine Urgrosse zwingt das Zürcher Sportamt in Knie, weil sie findet, die Party müsse schon am Morgen früh auftun. Regional Diagonal, morgen Mittag nach den 12 Uhr Nachrichten auf DRS1.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.